Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Süß und Essgestört. Auch heute bin ich wieder nicht alleine, sondern wir haben uns jemanden eingeladen, und zwar den lieben Uwe. Uwe, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Uwe Berger und bin seit über 20 Jahren in Jena am Uniklinikum, am Institut für psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie von Professor Strauß. Und so mein Hauptgebiet, was sich seit den 20 Jahren so rauskristallisiert hat, an puncto Forschung auch, sind Essstörungen. Wobei ich gleich dazu sagen muss, dass ich nicht aus dem Bereich der Therapie so komme, sondern Prävention bei Essstörungen mache. Ich glaube, das reicht erstmal als kurze Vorstellung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, Prävention ist ja besonders wichtig. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte mehr Bescheid gewusst über Prävention, oder dann wäre vielleicht, hätte das bei mir alles gar nicht so lange gedauert. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Dann starte ich jetzt einfach gleich mal mit meiner ersten Frage. Ganz einfach natürlich. Was ist überhaupt eine Essstörung?
Ja, die Frage klingt einfach, aber wenn man sich lange mit beschäftigt, das kennst du ja selber dann auch, dann ist die Antwort vielleicht nicht ganz so einfach. Im Grunde genommen könnte man sagen, eine Essstörung ist dann gegeben, wenn die Gedanken und alles, was man tut, so sehr um das Essen kreist, dass der Rest des Lebens sozusagen zu kurz kommt. Und man so die normalen Dinge wie arbeiten gehen, eine Partnerschaft, wegzugehen, sich an Dingen zu freuen und so weiter, wenn das alles quasi immer mehr überlagert wird von der Frage, habe ich zu viel gegessen, habe ich das Falsche gegessen, habe ich so gegessen, dass ich schon wieder Gewicht zunehme. So wenn diese Fragen sozusagen so weit vorne sind, dass sie alles andere beherrschen. Das ist so die allgemeine Antwort, ja.
Ja, das kenne ich. Also bei mir war das natürlich auch so. Und mir hat es dann besonders geholfen, als ich dann irgendwann in so einer Gruppe war, dass ich halt auch die ganzen Begrifflichkeiten gelernt habe und dann halt erst verstanden habe, ah, okay, das ist also ein Essanfall, das ist das und das und das ist das und das. Und da würde ich gerne nochmal auf ein Thema auch zu sprechen kommen, weil es gibt ja diese reinen Formen von Essstörungen, also eine Magersucht, eine Bulimie, eigentlich gibt es das ja häufig überhaupt nicht, oder? Weil ich, ehrlich gesagt, weiß ich bis heute nicht, wo ich mich einordne. Ja, habe ich jetzt eine Anorexie mit bulimischen Sachen oder eine Bulimie mit anorektischen Verhaltensweisen? Ja, wieso muss man immer alles so einteilen? Oder was ist der Vorteil davon, wenn ich die Sachen so einteilen kann, wenn ich mich als Betroffene da oft gar nicht wiederfinden kann oder gar nicht wieder entdecken kann in diesem Bild?
Ja, das ist genau das, was auch in der Forschung tatsächlich gut bekannt ist, eben dass auch dann, wenn man sich noch so sehr bemüht, jetzt diese verschiedenen Essstörungen auseinanderzuhalten, zu definieren, es trotzdem über 50% Menschen gibt, wo man sagen kann, die haben eine Essstörung in einem Maß, dass es auch behandelt werden sollte, die aber dann so eine Bezeichnung kriegen wie Essstörung vom nicht näher bezeichneten Typ oder wo es nicht in so die klassischen Diagnosen, die du ja schon genannt hast, so reinpasst. Es ist natürlich so aus der Sicht von, wenn man sich überlegt, wie gestalte ich eine Behandlung und versuche das auch zu verbessern. Was für ein Setting brauche ich für eine Behandlung, ob das ambulant oder stationär ist, damit die Heilungschancen möglichst groß sind, versucht man natürlich verschiedene Faktoren sich anzugucken, unter denen das besser oder schlechter funktioniert. Und dazu ist es dann notwendig, dass ich mir überlege, was zeichnet eine bestimmte Essstörung aus. Und bei den Diagnosemanualen, jetzt, da gibt es ja eigentlich die zwei großen, wenn man jetzt in so einem Bereich von psychischen Erkrankungen sich bewegt, das DSM und das ICD. ICD wird mehr von Ärzten und Ärztinnen benutzt, während das DSM dann mehr im Bereich der Psychotherapie üblich ist. Bei diesen zwei großen Manualen ist praktisch, versucht man dann, Kriterien zu finden, die eine bestimmte Erkrankung definieren, eben eine bestimmte Art von Essstörung, um dann daraus die besten Therapiemöglichkeiten abzuleiten oder auch Kriterien abzuleiten, Forschung dazu zu machen, unter welchen Bedingungen Behandlung besser funktioniert, weniger gut funktioniert, was auch Bedingungen für die Entstehung einer Erkrankung zum Beispiel sind oder was auch eine Vorhersage Vorhersage von Behandlungserfolg und so weiter erlaubt. Das ist also der Hintergrund, warum wir überhaupt bestrebt sind, solche Diagnosen zu definieren. Ein Seiteneffekt des Ganzen für die Versorgung sozusagen ist dann, dass eine Diagnose überhaupt erstmal auch die Eintrittskarte dafür ist, eine Behandlung finanziert zu bekommen von einer Krankenkasse.
Ja, das wusste ich nämlich auch nicht, weil als ich damals diese Behandlung angefangen habe, da war auch ganz wichtig, ich musste zum Arzt gehen, diese Diagnose holen, damit ich dann in diese Gruppentherapie, in diese Programm von integrativer Versorgung irgendwie aufgenommen wurde, dass ich diese Diagnose bekommen habe. Aber das finde ich jetzt spannend. Da habe ich jetzt tatsächlich noch eine Frage dazu, weil selbst wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt jetzt diese reinen Formen von einer Essstörung, die es fast gar nicht gibt, und dann, das klingt ja so ein bisschen, als würde ich mir das so hinbiegen, dass diese Leute da genau in diese Diagnose reinpassen, dann entwickle ich was denen scheinbar richtig gut hilft, aber vielleicht brauche ich ja irgendwie eine Mischung aus Dingen, die helfen. Und da ist dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja dann das Problem, dass ich das gar nicht bezahlt bekomme, weil das nicht so richtig getestet wurde. Also ich könnte jetzt theoretisch nicht benutzen, angenommen, ich habe jetzt eine Anorexie und mir wird eine Anorexie attestiert, dann kann ich nichts von der Krankenkasse bezahlt bekommen, was für die Behandlung von einer Bulimie sozusagen aufgeschrieben ist?
Nee, so wär's dann nicht. Also Es ist schon grundsätzlich muss eine Diagnose da sein, wo zum Beispiel dann klar ist, es ist eine Essstörung. Aber eine Essstörung vom nicht näher bezeichneten Typ ist auch eine Diagnose. Die gibt es ja auch in den Manualen. Also das würde schon ausreichen, um grundsätzlich jetzt eine Behandlung auch finanziert zu bekommen. Aber wenn ich jetzt wissen will, welche Art von Behandlung ist dann auch die richtige, wenn ich jetzt in eine Klinik gehe, das ist ja auch für die Klinik wichtig. Jetzt kommt jemand, hat eine Diagnose, dann womöglich schon bekommen von Facharzt oder Fachärztin, oder im Fall von Essstörungen sind es auch oft dann approbierte Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten. Und dann gibt es ja verschiedene Settings, die so eine Klinik jetzt anzubieten hat sozusagen. Und in welches, was ist dann für die Patientin jetzt gerade das Richtige? Soll sie eine einzelne Gruppentherapie machen? Was sind die begleitenden Maßnahmen auch in der Therapie? Bei Essstörungen hat sich ja in den letzten Jahrzehnten so rauskristallisiert, dass es immer eine sogenannte multimodale Therapie sein soll, die besonders erfolgversprechend ist. Also soll da auch Sport mit dabei sein? Soll die Person auch lernen, Essen zuzubereiten? Also die großen Kliniken, die auch Spezialisierung haben auf Essstörungen, da gibt es auch immer eine Lehrküche sozusagen. Und das ist natürlich dann je nachdem auch unterschiedlich, wenn jemand zum Beispiel eine ausgewiesene Anorexia nervosa, also eine Magersucht, diagnostiziert gekriegt hat, dann ist oft eher sogar ein Sportverbot dabei als eine Empfehlung, Sport zu treiben. Oder es zum Beispiel die größte psychosomatische Klinik, die spezialisiert ist auch auf Essstörungen, ist die Schönklinik Roseneck am Chiemsee. Wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ich ernähre mich aber nur vegan, dann ist das sogar verboten, sich diese Ernährungsform zu machen, wenn jemand eine Anorexie diagnostiziert kriegt, weil das sehr häufig dazu benutzt wird, einfach zu kaschieren sozusagen den Versuch, möglichst wenig zu essen. Und wenn dann eine Klinik sich darauf einlassen würde und sagen würde, okay, A, vegan, B, womöglich noch mit bestimmten das Nahrungsmittel nicht, dann ist es eigentlich nicht möglich, so einen Ernährungsplan zusammenzustellen, der zu dieser Gewichtszunahme führt, die dann nach den Leitlinien wieder die richtige wäre, um diese Art von Essstörung zu behandeln. So. Also insofern ist es schon immer legitim und sinnvoll, danach zu suchen, wie kann man eine Diagnose möglichst präzise fassen, auch mit den Vorstellungen, was sind klassische Essstörungen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man versuchen soll, jemand in so ein Schema zu pressen, nur damit man nachher eine schöne, eindeutige Diagnose hat. Weil dann funktioniert ja die Behandlung auch nicht, wenn das gar nicht übereinstimmt sozusagen.
Du hast jetzt noch zwei Sachen gesagt, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Zum einen, magst du noch mal ganz kurz genau sagen, was wozu gibt es eigentlich diese Leitlinien? Also warum brauche ich die? Und zum anderen fand ich sehr spannend, dass du gesagt hast, heute macht man diese multimodale Therapie bei Essstörungen. Da würde mich jetzt interessieren, wie das vielleicht früher war, weil das bedeutet ja, dass man das früher anders gemacht hat. Kannst du da zu den beiden Sachen was sagen?
Also ich war mal auf einem Kongress, wo auch viele da waren aus der Klinik Roseneck, die schon Jahrzehnte dort Therapie machen. Und was ich wirklich spannend fand, was die erzählt haben, ist, dass die gesagt haben, wenn in den 70er, 80er Jahren jemand in die Klinik kam mit einer Essstörung, dann wussten die einfach, gerade auch bei Magersucht, oft nichts anderes zu machen, also es waren ja fast nur Frauen und junge Mädchen vor allem, als die ins Bett zu legen und zu sagen, okay, jetzt ist hier 3 Wochen Bettruhe praktisch verordnet und zu versuchen, gemeinsame Mahlzeiten und eine Gewichtszunahme zu erreichen. Das war die Therapie. Wenn man anguckt, was die heute für Therapiemöglichkeiten aufbieten, dann ist das natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das muss man schon sagen. Da hat sich schon sehr viel getan. Und bei den Essstörungen ist ja so, wie bei vielen anderen psychischen Erkrankungen auch, aber das im Grunde genommen so die 2 Therapieformen, Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie, sich so als die Verfahren durchgesetzt haben, die am erfolgversprechendsten sind. Und oft sind bei Essstörungen sehr starke verhaltenstherapeutische Anteile auch dabei, also wo sehr viele Übungen auch gemacht werden, wo es Hausaufgaben gibt, wo man versucht, quasi konkret das gelernte Verhalten im Sinn der Funktionalität zum Beispiel von Essstörungen auch wieder um und anders zu lernen, um das zu verändern. Gleichzeitig aber natürlich auch tiefenpsychologische Anteile hat, weil bei Essstörungen ja oft die Frage, wo kommt das her und welche Rolle spielt das, auch schon sehr weit zurückreichen kann und sehr tief auch in der Persönlichkeit verankert sein kann. So, also das ist auch immer dann so eine parallele Entwicklung von dem, wie sich diese Therapieansätze auch über die Jahrzehnte entwickelt haben, mit dem, was dann in den Kliniken konkret gemacht wird. Und zum Beispiel ein wichtiger Punkt, was sich auch sehr geändert hat bei Essstörungen, es war bis, ich glaube, 1993 war das, als es zum ersten Mal überhaupt möglich war, dass jemand mit einer Essstörung direkt zum niedergelassenen Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin gehen konnte, einen Approbierten, um das dort praktisch diagnostiziert zu bekommen. Vorher gab es immer nur dieses Delegationsverfahren, dass ich praktisch erstmal zum Arzt musste oder zu einer Ärztin und die hat einen dann in die Psychotherapie überwiesen. Also da gibt es schon so Entwicklungen, die auch möglich gemacht haben, diese Art von Krankheiten gerechter zu werden sozusagen, dass die Versorgung da sozusagen besser funktioniert. Und was du vorhin gerade angesprochen hast, das Thema, warum gibt es überhaupt Leitlinien? Ich habe jetzt so ein bisschen vermischt quasi so die Diagnosemanuale, um eben möglichst gut erreichen zu können, eine präzise Diagnose zu stellen. Und Leitlinien sind eben ein bisschen was anderes. Das ist sozusagen das, wo alles, was man aus Forschung und Erfahrung zusammentragen kann, also wirklich auch Expertinnenmeinungen sozusagen, alles das, was man da sammeln kann, drinsteht, um den behandelnden Personen, Ärzten, Ärztinnen, vor allem eben auch Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, möglichst viel an die Hand zu geben, die Behandlung möglichst gut sozusagen zu machen. Die gibt es dann auf unterschiedlichen Niveaus auch. Also es gibt dann die ganz ausführlichen Leitlinien, die Kurzfassungen von Leitlinien. Es gibt auch Patientenleitlinien, die dazu da sind, Patientinnen und Patienten praktisch in einer etwas runtergebrocheneren Sprache, also nicht so sehr wie in der Fachsprache, das nahe zu legen und zu beschreiben, was man darüber weiß. Also da geht es dann auch darum zu sagen, wie häufig sind Essstörungen, eben auch welche Arten gibt es, was sind die besonderen Kennzeichen und eben welche Art von Behandlung hat sich bewährt, welche wird empfohlen, was sind auch Behandlungsziele. Die sind ja zum Teil auch sehr präzise formuliert, dass man heutzutage weiß, wenn ich zum Beispiel eine Gewichtszunahme anstrebe bei Anorexia nervosa, wie wie soll das gehen, in welchen Schritten, damit es am erfolgversprechendsten ist? Was muss ich in einer bestimmten Zeit auch erreichen, damit ich sagen kann, okay, da zeichnet sich eine Verbesserung ab, da zeichnet sich eine gute Behandlungsaussicht auf Dauer sozusagen auch ab. Oder da wird es kritisch, weil es einfach zu wenig ist, was da passiert. Da muss man nochmal den Behandlungsplan überarbeiten und so weiter. Solche Sachen stehen dann in den Leitlinien auch drin.
Das heißt, es ist dann eigentlich wie so eine, ich nenne es jetzt mal Erlaubnisliste, was darf ich alles machen?
Naja, oder was sollte ich alles machen? Ja. Erstmal, das, was du jetzt ansprichst, ist aber auch interessant. Es ist nämlich tatsächlich auch so, jetzt mal angenommen, es würde jemand geschädigt werden in der Therapie, was ja auch passieren könnte. Im schlimmsten Fall könnte es jetzt ja passieren, dass eine Patientin so wenig Aussicht auf Erfolg hat oder die Therapie für sie, der Krankenhausaufenthalt zum Beispiel so schlimm ist, dass es sich das Leben nimmt. Jetzt mal als den absoluten Worst Case sozusagen. Und jetzt würden die Eltern sagen, okay, da muss was passiert sein, das kann nicht sein. Als unsere Tochter dahin ist, war sie zwar krank, aber nicht so, dass man das erwarten konnte. Was wurde dort mit ihr gemacht und wurde sie möglicherweise falsch behandelt? Sozusagen. Und in solchen Fällen kann sowas ja auch dann mal vor Gericht kommen. Und dann müssen die behandelnden Personen nachweisen, dass sie leitliniengerecht behandelt haben. Wenn sie das nicht tun, dann kann es für die auch rechtlich ganz schön schwierig werden. Also das ist schon auch immer was heutzutage bei den Leitlinien mitschwingt. Es ist immer nicht so, letztlich laufen solche Verfahren meistens auf den Vergleich raus, aber trotzdem, man ist auch als Person, die behandelt, auf der besseren Seite, wenn man die Leitlinien kennt und sich auch danach verhält, weil man muss ja sehen, die Leitlinien sind ja von, da sind alle Fachgesellschaften, die es zum Thema gibt, mitbeteiligt, solche Leitlinien zu machen. Und alle Personen, namhafte Personen, die über Jahrzehnte sozusagen Erfahrung auf diesem Gebiet haben. Und da sollte man sich schon dann auch daran ein Beispiel nehmen und jetzt nicht sagen, ich weiß aber alles besser oder ich probiere jetzt irgendwas ganz Neues, was noch keiner irgendwie je gemacht hat. Das kann dann schon auch gefährlich werden. Und gerade bei Essstörungen muss man ja sagen, vor allem bei Anorexie ist dieses Thema, dass da eben mehr passieren kann als eine leichte Verschlechterung, durchaus ein Ernst zu nehmen. Wir haben da eine relativ hohe Mortalitätsrate, die wird von manchen als höchste Mortalitätsrate bei psychischen Erkrankungen überhaupt bezeichnet und wird mit so, wenn man Zahlen nennen will, so zwischen 5% und 15% angegeben. Also da kann schon auch schnell sehr kritisch werden.
Und da bei dieser Mortalitätsrate sprechen wir dann da von Suizid oder ist das auch, also bei Anorexie ist ja naheliegend auch irgendwie verhungern sozusagen oder dass der Körper halt irgendwann aufgibt?
Ja, tatsächlich kann man von beidem sprechen. Suizid ist schon das Häufigste, wenn man es jetzt über viele Jahre verfolgt. Also es gibt so eine große Studie von Herrn Zipfel aus Tübingen, der eine 21-Jahres-Katamnese gemacht hat, also Patientinnen 21 Jahre nach der initialen Behandlung praktisch begleitet hat. Da lag die Mortalitätsrate tatsächlich bei fast 17%. Und da ist es so, dass das Suizid der Hauptfaktor sozusagen war. Wenn man aber jetzt weniger lang guckt und bei Jüngeren auch guckt und so, dann ist es eben schon auch oft dieser Faktor so abzunehmen, so zu hungern, dass es dann eben kritisch werden kann. Und da ist man natürlich, wir reden ja jetzt gerade bei solchen Themen immer hauptsächlich über Anorexie, über Magersucht. Das sind natürlich jetzt Themen, die für andere Essstörungen nicht so relevant sind, wo es zum Glück nicht so eine Lebensbedrohung gibt wie bei Anorexie. Aber bei Anorexie muss man klar sagen, wenn Anorexie in den kritischen Bereich kommt, also die Abmagerung in den kritischen Bereich kommt, dann greifen da Mechanismen, die man auch nicht mehr damit erklären kann, dass es eine psychische Erkrankung ist, sondern das sind dann auch biologische Mechanismen, die da zum Tragen kommen. Da werden Notfallsysteme getriggert, die auch manchmal schwer zu verstehen sind, weil sie eigentlich, so, man geht ja normalerweise davon aus, dass Menschen sowas wie einen Lebenserhaltungstrieb haben oder überhaupt alles, was gemacht wird, letztlich dann auf Lebenserhaltung ausläuft. Aber es gibt Notfallsysteme, die ab einem bestimmten Punkt laufen, die nicht mehr auf Lebenserhaltung raus, weil sie praktisch so ungewöhnlich sind, der Körper in so einen ungewöhnlichen Zustand gebracht wird, dass das keine Rolle mehr spielt. Also in der Anorexie zum Beispiel ist dieses Phänomen bekannt, dass ab einem bestimmten Punkt von Abmagerung so die Patientinnen so eine sehr starke innere Unruhe entwickeln und so ein Bewegungsdrang, der so stark ist, dass sie dagegen nicht ankommen. Und das, obwohl sie ja kaum Energie mehr zur Verfügung haben. Das ist aber so ein Notfallprogramm, das man auch bei Tieren beobachten kann. Praktisch, wenn die in einen Zustand kommen, wo eigentlich fast gar nichts mehr geht, aktiviert der Körper nochmal die allerletzten Reserven. Und zwar nicht nur Reserven im Sinne von körperlichen Reserven, sondern auch psychischen Reserven, um zu sagen, okay, das ist jetzt deine allerletzte Chance, renn los und krieg irgendwas zu essen. Und wenn das nicht ist, dann fällst du tot um, sozusagen. Das ist widersinnig, weil normalerweise würde man ja sagen, wenn ich sowieso schon kaum mehr Energie habe, müsste ich die ja noch sparen und lieber hoffen, dass mir irgendjemand vielleicht was zu essen bringt. Aber das sind eben evolutionär gewachsene Mechanismen, wo sowas keine Rolle mehr spielt. Da geht es nicht mehr um soziale Dinge oder so. Und wenn ich sehr, es gibt ja dann in der Magersucht Zustände, wo jemand das eben nicht nur einmal so hat und dann losrennt, sondern so einen Zustand halten kann und jeden Tag, jede Stunde das Gefühl hat, ich muss mich bewegen, ich muss immer praktisch so aktiv sein und so. Also das kann man sich kaum dann eben anders erklären, als dass sowas eben sehr tief so in uns drin steckt. Und deshalb ist es auch so wichtig bei der Behandlung von Magersucht, dass ich nicht in solche Zustände kommen darf. Denn wenn ich da erstmal angelangt bin, dann kann ich zum Beispiel mit Psychotherapie da überhaupt nichts erreichen. Also da geht's, dann ist wirklich das Einzige, was noch nützen kann, zur Not auch mit Zwangsernährung praktisch mich aus so einem Zustand rauszubringen, in so einen Zustand, wo der Körper wieder in andere Systeme umschaltet, um dann überhaupt zugänglich zu sein für Argumente, für Psychotherapie. Und so.
Ah, das heißt, wenn ich da drin bin und dann wieder mich mehr ernähre oder halt Wiederernährung oder wie auch immer man das dann nennen mag, dann komme ich da wieder raus und dann wird der Körper auch wieder ruhiger.
Genau. Und deshalb ist eigentlich so ein Grundprinzip der Therapie bei Anorexie ist immer, das Gewicht muss wieder auf ein Niveau kommen, wo man sagt, also das ist ungefähr so ein Body-Mass-Index in so einem Bereich, der auf jeden Fall über 15 liegen muss, sagen wir mal so. Darunter kann es sehr kritisch werden. Früher hat man immer gesagt, ganz kritisch wird es, wenn er unter 13 liegt, der Body-Mass-Index. Nach den neuen Leitlinien sagt man sogar, bei unter 15 muss man auf jeden Fall stationär behandeln, weil da solche Programme eben schon loslaufen können. Und dann ist immer das Erste, egal was man macht, die Patientin muss zunehmen. Sonst brauche ich jetzt nicht anfangen, Einzeltherapie, Gruppentherapie oder irgendwas in psychotherapeutischer Richtung zu machen.
Ah, spannend, das wusste ich gar nicht. Aber heißt es dann auch, dass also ich frage mich gerade, kann man sich dann da wehren und sagen, ich will aber nicht diese Maßnahmen? Also ich stelle mir gerade vor, dass dann ab irgendwann kommt ja, du hast ja gerade gesagt, kommt dann diese Zwangsernährung. Ja. Kann ich mich dagegen wehren oder ist das wie so ein Gefängnis, du musst es jetzt machen, weil wir dürfen dich nicht sterben lassen, ist das ja im Prinzip am Ende.
Richtig. Und da ich ja bei Anorexie sehr häufig mit Personen zu tun habe, die selber noch gar nicht volljährig sind, ist das sowieso klar, dass man da solche Entscheidungen treffen muss. Aber selbst wenn sie volljährig wären, darf ich ja in der Klinik niemand sterben lassen. Und wenn, in dem Fall greift ja auch, dass ich mich weder selbst noch fremdgefährden darf, sozusagen. Also wenn eine Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt, dann können Zwangsmaßnahmen angeordnet werden. Die Zwangsmaßnahmen können sein, dass man jemanden isolieren muss in der Psychiatrie, dass er keine andere Person angreift oder dass man jemanden ruhig stellen muss, zum Beispiel, dass er sich selber das nicht angreift. Aber das machen sich viele auch nicht so klar, auch wenn ich zum Beispiel, wenn ich eindeutig eine Selbstmordabsicht formuliere, dann zum Beispiel Personen, wie ich jetzt mal würde sozusagen so im Klinikum arbeiten, wenn jetzt jemand mir gegenüber sagen würde, mir geht es im Moment so schlecht, ich glaube, ich bringe mich um. Dann wäre ich verpflichtet, müsste ich sofort bei der Polizei sozusagen Bescheid sagen. Da kommt dann tatsächlich auch die Polizei und sagen, hier, das ist da eindeutig so formuliert worden, da liegt eine Selbstgefährdung vor und dann muss die Polizei ausrücken und muss das absichern, ob das tatsächlich der Fall ist oder nicht. Da ist dann immer jemand dabei aus dem klinischen Bereich, aber da sind auch Polizisten mit dabei. Und das machen sich viele nicht so klar, dass man sowas nicht einfach so sagen kann oder darf sozusagen. Ich meine, wenn man das einer Person gegenüber sagt, die jetzt nicht in so einem Kontext ist, wo Behandlung und so weiter der Beruf ist, dann weiß ich nicht genau, wie das mit der Verpflichtung dann ist, aber die können aber auch bei der Polizei anrufen. Auch dann ist die Polizei verpflichtet, auszurücken sozusagen. Und das ist dann auch der Fall, wenn jetzt zum Beispiel ein Mädchen, meinetwegen 13 Jahre alt ist und hat jetzt eben ist in einem gewissen Stadium von der Magersucht schon angelangt, wo man das vorher nicht so richtig gecheckt hat zum Beispiel, und die dann aber für sich so sagt, ja, mir geht es aber nicht schlecht dabei, weil die Magersucht erfüllt ja auch bestimmte Funktionen. Die ist ja, hat ja auch einen Grund, warum man da so hingekommen ist. Und jetzt lasst mich in Ruhe, ich will nicht in eine Klinik, wo man mich dann auffüttert oder so. Es gibt ja so Phasen während der Magersucht, wo man der Meinung ist, dass man das gut im Griff hat sozusagen und dass das so auch ganz gut funktioniert. Aber da ist es eben auch so, wenn der BMI eine bestimmte Größenordnung oder kleinen Ordnung erreicht hat, dann ist das nicht mehr mein eigener Wille zu sagen, ich gehe da nicht in eine Behandlung. Dann sind die Personen um einen herum, also auch die Erziehungsberechtigten, verpflichtet, das in die Wege zu leiten.
Okay, spannend. Das war mir gar nicht so klar. Aber gut zu wissen. Jetzt habe ich noch eine andere Sache, was du vorhin noch angesprochen hast, dieses, was ich vorher noch nie in meinem Leben gehört hatte, dass man früher Anorexie behandelt hat, indem man die Leute 3 Wochen ins Bett gelegt hat. Was ist denn jetzt, weil wir auch in unserem Vorgespräch darüber gesprochen hatten, mit anderen Krankheitsbildern? Also heute gibt es ja Anorexie, Bulimie, Binge-Eating und was auch immer noch. Wie hat man denn das dann behandelt?
Naja, da ist es ja so, Binge-Eating-Störung wird ja erst in den neuesten Diagnosemanualen überhaupt als Diagnose geführt. Das ist seit einigen Jahren, ich glaube seit den 90er Jahren, als Forschungskriterium im DSM-4 drin gewesen, aber noch nicht im ICD, also dem, was für die Ärztinnen und Ärzte die Grundlage ist, was von der WHO stammt. So, das heißt, offiziell gab es diese Diagnose gar nicht. Die gibt es erst jetzt praktisch. Also eigentlich, ich glaube, in der englischen Fassung gibt es das DSM-5 seit 2015 und das ICD-11 kommt jetzt überhaupt erst. Also das ist wirklich eine neue Diagnose. Man könnte sagen, das ist sozusagen überhaupt eine neue Essstörung in dem Sinne, dass sie diagnostiziert wird, dass es dafür eine bestimmte Behandlungsformen gibt, dass sie auch abgegrenzt wird von anderen Essstörungen und so weiter. Und natürlich auch entsprechend, was man dann darüber weiß, durch klinische Studien und so weiter. So. Und man denkt ja jetzt aber, ja gut, aber es gab ja schon immer Anorexie und Bulimie. Aber auch das stimmt nicht, weil es diese Diagnose Bulimie tatsächlich auch erst seit 1975 gibt. Also vorher war eigentlich, wenn man Essstörung gesagt hat, das Synonym mit Magersucht, mit Anorexia nervosa. Was anderes hat man da unter Essstörung nicht gefasst. So. Und seitdem, 1975 ist natürlich auch schon eine Weile her, ist das halt so allgemeingut geworden, dass jeder das eigentlich auch kennt und weiß. Das ist eben zum Beispiel eine Essstörung, wo das Besondere eben genau ist, dass ich es nicht so einfach von außen sehen kann. Bei einer Magersucht, also ich hätte jetzt gerade fast gesagt, eine Magersucht sieht ja jeder sozusagen. Aber das stimmt so leider auch nicht, weil eine Magersucht wird sehr häufig auch übersehen, gerade auch im familiären Umfeld von Eltern, weil man immer bedenken muss, eine Magersucht entwickelt sich ja auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, man hat so Entwicklungen, wo man dann sehen könnte, wo man vielleicht auch denkt, das hätte man doch sehen müssen. aber man sieht es nicht, weil es vor den eigenen Augen so langsam ganz stückweise so passiert. Und dadurch kann man auch das übersehen. Es gibt natürlich auch das Gegenteil, wenn jemand zum Beispiel schon von Grund auf relativ dünn ist. Also Gewicht verfolgt ja der Gaußschen Glockenkurve, der Verteilung, wie die meisten biologischen Merkmale. Da gibt es natürlich auch Menschen, die sind halt einfach dünn. Die sind an dem einen Ende der Glockenkurve. Die haben aber manchmal das Pech, dass sie von vielen als magersüchtig bezeichnet werden, obwohl sie es gar nicht sind. Die erfüllen nur das Kriterium, schlank zu sein, aber sie erfüllen nicht die Kriterien, also das ist ja nicht das Einzige. Also um Magersucht diagnostizieren, reicht es nicht, dünn zu sein, sondern da müssen ja noch ein paar Sachen mit dazukommen, dass das eine Essstörung daraus wird. So, das kann also auch passieren, aber es gibt eben das Umgekehrte, dass dann Mädchen vorgestellt werden bei Psychotherapeutinnen oder Ärztinnen und tatsächlich schon ein BMI in einem BMI-Bereich sind, wo man sagen kann, das hätte man doch eigentlich längst schon sehen müssen, aber man hat es trotzdem nicht gesehen. Aber sag mal, für jemand Fremdes ist es in der Regel eben ganz gut zu erkennen, dass jemand schon sehr dünn ist und man dann den Verdacht sozusagen Magersucht hat. Das ist aber jetzt zum Beispiel eben bei einer Bulimie überhaupt nicht der Fall. Bulimie ist dadurch gekennzeichnet, dass, was das Gewicht und den BMI anbelangt, eine Person im Normalbereich sich eigentlich meistens bewegt. Und das ist auch so der Grund gewesen, warum man irgendwann gesagt hat, ja, aber es gibt doch auch Essanfälle, unkontrollierbare, aber die Personen sind eben nicht mehr im Normalbereich und sie haben eben nicht das, was kennzeichnend ist für die Bulimie, dass sie eben kompensierende Maßnahmen einleiten, sobald sie so einen Essanfall hatten, also dass sie exzessiv Sport treiben, dass sie Abführmittel nehmen, dass sie erbrechen absichtlich, sondern sie haben Essanfälle, aber ohne kompensierende Maßnahmen. Und da man festgestellt hat, dass das eben häufig vorkommt, dann kam man auf die Idee, dass es vielleicht da sich um eine eigenständige Essstörung sozusagen handeln könnte. Und so kam dann langsam dieses mit der Binge-Eating-Störung praktisch da mit rein. Wo man sich aber natürlich vorstellen kann, dass es dann wieder auch da starke Überschneidungen gibt, dass jemand mal eine kompensierende Maßnahme macht und mal nicht, dass auch die Kontrollierbarkeit des Essanfalls, die Häufigkeit der Essanfälle und so weiter, dass das auch sehr stark schwanken kann. Und dann sind wir natürlich schon wieder in dem Bereich, wo wir nicht die klaren Trennungen so haben. Oder eben, dass es ja auch nicht selten vorkommt, dass jemand mit einer Anorexie auch mal eine Periode hat, wo Essanfälle mit dazukommen. Und umgekehrt, dass jemand bei einer Bulimie mal eine Periode hat, wo Hungern eigentlich so die Hauptstrategie ist, um dem entgegenzuwirken und dann in so eine anorektische Phase auch wieder reinkommen kann und so. Also da praktisch auch innerhalb der klassischen Formen starke Wechsel. Aber das hast du ja vorhin schon auch mit angesprochen, vorkommen.
Ja, das finde ich, wenn man alles, was du jetzt erzählt hast, wie lange dauert es denn ungefähr, bis jetzt was eine neue Diagnose wird? Und wie wird denn den Leuten in der Zwischenzeit geholfen? Also ich meine, wenn ich jetzt eine Bulimie habe und es ist keine Diagnose, lässt man mich dann da stehen? Muss ich dann alles selber bezahlen? Oder wie?
Nee, wie gesagt, ich kann ja auch trotzdem, eine Essstörung vom nicht näher bezeichneten Typ hat ja auch eine F-Nummer. Sozusagen.
Ah, und das gab es schon lange.
Ja, das gibt's, okay. Das gibt's schon auch. Wobei halt immer, wenn die Frage ist, was kommt dann als Behandlung? Komme ich jetzt in eine spezielle Klinik zum Beispiel, die ein multimodales Programm anbietet und so weiter? Da spielt das dann schon auch eine Rolle, was jetzt genau meine Diagnose ist. Aber grundsätzlich kann man eine Behandlung auch machen, wenn es jetzt eine Essstörungsdiagnose ist, die nicht in die klassischen Diagnosen reinpasst sozusagen.
Okay. Und genau, wie lange dauert es ungefähr, bis was eine Diagnose wird? Also du hast gesagt, als erstes ist es so ein Forschungsdiagnose.
Genau, das wäre, wenn man jetzt praktisch aus der Forschung schon weiß und Beobachtung von Expertinnen und Experten, dass es da offensichtlich sowas geben könnte, dann wird der Vorschlag gemacht, dass es in der Neuauflage eines Diagnosesystems Berücksichtigung findet. Und da gibt es dann Expertinnen und Expertinnengremien, die dann darüber praktisch beraten. Und das kann man aber nicht pauschal sagen, wie lange das dauert, weil es schon mal unterschiedlich lange dauert, bis es überhaupt Neuauflagen eines Diagnosesystems gibt. Das hat vor allem auch den Grund, wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel das ICD-10, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es Bestand hat, aber meistens besteht so eine Version schon eher über Jahrzehnte als jetzt nur ein paar Jahre. Weil alles, was ich an Systemen habe von Krankenkassen, Kliniken und so weiter, wo ich Diagnosen eintrage, beruht ja darauf. Die ganze EDV, die ganze Verwaltung von Geldern und so weiter, da hängen immer diese Diagnosen mit dran. Und wenn ich das jetzt ändere, wie es jetzt eben erfolgt, von ICD-10 nach ICD-11, dann haben eben zum Beispiel die psychischen Störungen nicht mehr den F-Buchstaben vorne. Und ich kann eine Störung nicht mehr daran erkennen, dass sie F50 beginnt.
Oh nein! Müssen wir unser Unternehmen umbenennen?
Und kann man sich vorstellen, das hat so weitreichende Konsequenzen, das kann man nicht alle paar Jahre machen, das kostet dann auch ungeheuer viel Geld, aber man muss es natürlich von Zeit zu Zeit machen. Und es gibt tatsächlich erbitterte Kämpfe darum zu begründen, warum dann auch eine Erkrankung in so einem Diagnosesystem und wie sie da drin aufgenommen wird, weil eben für die Versorgung da auch so viel dann dranhängt. Und es gibt auch Erkrankungen, die trotzdem jeder sagen würde, das gibt es, es nicht schaffen, in ein Diagnosesystem zu kommen. Also als das DSM-5 vor ein paar Jahren, als klar war, dass das wird kommen, das wurde schon grundsätzlich umgestrickt im Vergleich zum DSM-4. Und das gab es seit den 90er Jahren schon. Und da war aber zum Beispiel lange Jahre die Diskussion, dass Burnout da als eigenständige Erkrankung mit reinkommen soll. Und viele Experten sind davon ausgegangen und Expertinnen, dass das reinkommen wird. Und es ist letzten Endes nicht reingekommen. Obwohl viele Ärztinnen und Ärzte diese Diagnose aussprechen. Also da kann man auch mal sehen, das ist für viele auch so einleuchtend, dass es das gibt. Und auch viele Patientinnen und Patienten nehmen das gerne an. Aber letzten Endes war die Entscheidung, die zu sagen, das wesentliche Kennzeichen und das wesentliche Störungsmerkmal einer Binge-Eating-Störung, das überschneidet sich mit Depressionen. Und ist praktisch das, was für eine Depression auch kennzeichnend ist. Das heißt, die Diagnose, eigentlich die klinische Diagnose, die korrekte, ist dann eigentlich eine Depression. Und nur die Begründung, wo das herkommt, wie das zusammenhängt oder so, das kann dann wieder was sein, was jetzt aus dem Arbeitskontext oder so kommt. Aber es gibt keine ICD-Diagnose Burnout. Und das war natürlich genauso eine erbitterte Diskussion bei der Frage Binge-Eating-Störung. Ist eine Binge-Eating-Störung wirklich so weit eine eigenständige Diagnose, dass es eben nicht eine Bulimie mit besonderen Kennzeichen ist? Eben zum Beispiel eine Bulimie ohne Kompensationsmechanismen oder eine Bulimie mit einer etwas geringeren Menge, die beim Essanfall verzehrt wird, oder eine etwas bessere Kontrollierbarkeit vielleicht auch noch als bei einer Bulimie. Aber da lief es anders. Da war letzten Endes die Meinung von Expertinnen und Experten doch, das ist so eigenständig, das hat die Forschung der letzten Jahre so ergeben, das soll eine eigenständige Diagnose werden. In dem Zusammenhang dann gleich die Frage, ja, und was ist denn mit Adipositas? Weil das ja dann doch wieder auch mit Binge-Eating-Störungen mit ins Spiel kommt sozusagen.
Ja, magst du dazu vielleicht direkt was sagen? Ich wollte eigentlich noch was anderes fragen, aber das frage ich einfach danach.
Okay. Ja, weil, also wenn man jetzt auf der einen Seite, also wenn man jetzt bei diesen reinen Formen sozusagen mal so bleibt, dann über Anorexie haben wir ja jetzt schon viel geredet und dann eben Bulimie und dann Binge-Eating-Störung, dann kann man zum Beispiel feststellen, eben im Vergleich zu Bulimie ist bei einer Binge-Eating-Störung, gibt es relativ viele Patientinnen und Patienten, die höheres Gewicht haben. Und eine Besonderheit zum Beispiel auch, was eben auch anders ist bei einer Binge-Eating-Störung, wir haben einen sehr viel höheren Anteil von Männern mit einer Binge-Eating-Störung. Also bei einer Binge-Eating-Störung ist das Verhältnis von Männern und Frauen fast 1:1. Oder vielleicht so, dass man sagen kann, vielleicht gibt es doppelt so viele Frauen oder so. Aber bei den klassischen Essstörungen, Anorexie und Bulimie ist das Verhältnis ja 10 zu 1, 12 zu 1 oder so. Da gab es mal so zwischendurch so eine Periode, sag mal so Anfang der 2000er Jahre, wo einige gesagt haben, das wird sich angleichen, es werden mehr Männer, aber das hat sich nicht bewahrheitet. Also heute ist man wieder da, wo man eigentlich vor 20, 30 Jahren schon war, dass man sagt, eine Magersucht und eine Bulimie, die ist 10 bis 12 Mal häufiger bei Frauen. Und bei einer Binge-Eating-Störung ist es eben nicht so. Und eben höheres Gewicht, das heißt, ich habe da 30-40% der Patienten mit Binge-Eating-Störungen haben auch Übergewicht in dem Maß, dass es Adipositas schon ist, also ein Body-Mass-Index von 30 oder mehr. Und da kann man sich dann natürlich jetzt die Frage stellen, ja, es ist nicht überhaupt so, dass Menschen, die ein sehr hohes Gewicht haben, wo ja viele auch dabei sind, die sagen, ich möchte gerne abnehmen, aber ich schaffe das nicht, ist das nicht auch eine Essstörung? Das ist, hat doch mit dem Essen zu tun und so. Und da gibt es aber zwei so Argumentationslinien. Also das eine ist zu sagen, wenn jemand eine hohes Gewicht hat über einen Body Mass Index von 30, dann ist es häufig eben nicht so, dass da psychische Einschränkungen mit einhergehen oder man sagen kann, das ist eine psychische Störung. Das kann schon auch belastend sein und es kann schon auch sein, dass Abnehmversuche da nicht erfolgreich sind und so, aber es ist nicht in dem Maß belastend, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, was ist denn Kennzeichen für eine Essstörung, dieses alle Gedanken kreisen immer übers Gewicht, mein ganzes normales Leben ist stark eingeschränkt. Oder sagen wir mal, es muss vor allem nicht so sein. Es gibt Menschen, die haben einen Body Mass Index von 30, 35, die sind damit zufrieden und die sagen eigentlich, oder die leben so und sagen, ich esse auch gern und das gehört zu meinem Leben dazu und ich schäme mich nicht so arg drum, dass ich ein bisschen mehr wiege, dass mein Hauptproblem ist eigentlich, dass sich andere da so sehr drum scheren und dass in unserer Gesellschaft so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern oft viel dass auch Diskriminierung, Bodyshaming und so weiter damit dranhängt, dass man denen den Vorwurf macht, sie müssten eigentlich dünner sein, sie würden den Krankenkassen auf der Tasche liegen und sie entsprechen ja auch nicht so einem gängigen Schönheitsideal oder so. Diese ganzen Punkte machen das Leben schwer. Aber nicht, weil viele von sich aus sagen würden, das geht nicht, das darf nicht sein oder ich kann oder will so nicht leben. Also das ist die eine Argumentationslinie zu sagen, es ist nicht notwendigerweise bei starkem Übergewicht und Adipositas so, dass da eine psychische Komponente mit einhergeht. Das andere ist eben, dass es dann mittlerweile in Deutschland und weltweit sehr viele Menschen betrifft. Und das geht ja schon in die Richtung, dass es bei uns über 25% sind, in anderen Ländern sind es noch mehr. Wenn ich jetzt da sagen würde, das ist nicht nur eine körperliche Auffälligkeit und damit gehen praktisch gewisse Risiken für mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenkerkrankungen und so weiter einher, sondern das ist auch eine psychische Störung, dann müsste ich ja automatisch diese Diagnosen aussprechen mit dem Blick darauf, dass ich dann auch Patientinnen und Patienten eine Therapie anbieten müsste. Das heißt, die hätten ja dann auch sofort eine Berechtigung, eine ambulante Psychotherapie oder eine stationäre Therapie in Anspruch zu nehmen, krankgeschrieben zu werden und so weiter. Aber das jetzt für ein Viertel der Bevölkerung so schlagartig mal zu machen, das würde auch unser weder das Gesundheitssystem noch das Wirtschaftssystem verkraften. Und das ist so ein rein pragmatischer Grund, wo man zuerst mal denkt, naja, das kann jetzt ja nicht der wirkliche Grund sein, aber es ist schon auch ein wichtiger Grund, warum Adipositas nicht im Kontext von psychischen Störungen genannt wird oder da aufgeführt wird sozusagen. Also es hat schon auch eine ICD-Nummer, aber eben beim ICD-10 läuft das dann unter den E-Nummern und nicht unter den F-Nummern.
Ja, kurze Erklärung, ne? F ist psychisch und E ist irgendwas anderes.
Genau, aber braucht man sich jetzt auch gar nicht mehr so doll merken, weil jetzt ja das ICD-11 schon im Kommen ist und eigentlich das ICD-10 schon ihr müsst dann
wie müssen wir uns dann nennen?
Das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, ehrlich gesagt, weil ich mir das erst angucken wollte, wenn es dann jetzt wirklich soweit ist. Aber es kann nicht mehr lange dauern. Also es wird, ist gerade in der Umstellung auf ICDS. So.
Okay, dann heißt unsere Firma bald nicht mehr 50, sondern X10 oder so.
Ja, und also was ich jetzt schon weiß, es heißt nicht so einfach. Es ist eine längere Nummer natürlich.
Oh nein, oh Gott.
Eine längere Nummer, mit der keiner was verbindet erstmal. Also,
oh no. Ja. Na gut, dann ignorieren wir das vielleicht einfach. Wir leben einfach dann noch in dem alten System weiter.
Ich glaube auch.
Eine Frage habe ich jetzt noch, weil du das gerade erzählt hast, fand ich sehr spannend, dass, weil du gesagt hast, dass bei Binge-Eating Frauen und Männer in einem ähnlichen Verhältnis betroffen sind. Weiß man, wieso das so ist? Gibt es da irgendwelche Forschung dazu?
Ja, da bewegen wir uns ja jetzt dann schon in die Richtung, woher kommen überhaupt Essstörungen? Und da muss man eben leider sagen, natürlich gibt es da viel Forschung dazu. Und es gab eine Psychoanalytikerin in den 70er Jahren, die auch so ein Buch geschrieben hat dazu, Essstörung der goldene Käfig oder Magersucht der goldene Käfig und eine rätselhafte Erkrankung war da auch im Titel irgendwie mit drin. Und das ist immer wieder was auf den Essstörungskongressen gesagt wird, da hat sich nichts dran geändert. Essstörungen, insbesondere auch Magersucht, sind immer noch eine rätselhafte Erkrankung, weil die Ätiologie nicht wirklich aufgeklärt ist. Das heißt, man hat zwar einige Faktoren, die dazu führen, also die man anführen kann und sagen kann, das ist meistens vorhanden, wenn jemand eine Essstörung hat, aber man kann umgekehrt nicht sagen, wenn diese oder jene Faktoren da sind, dann kann ich auch eine Essstörung prognostizieren. Also wenn zum Beispiel in der Kindheit das und das passiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass jemand später eine Essstörung hat. So rum funktioniert es nicht. Es ist also immer noch rätselhaft, genau zu begründen, was muss da vorhanden sein, sozusagen, dass eine Essstörung entsteht. Das hängt mit mehreren Gründen zusammen. Einer ist sicherlich der, dass diese Frage der Rolle des Essens in unserer Gesellschaft, die ist schon mal sehr vielfältig. Also Essen ist total verwoben mit unseren biologischen Grundbedürfnissen, um die keiner rumkommt sozusagen. Und damit auch, wenn sie nicht erfüllt sind, mit Problemen, die nicht eine Essstörung unbedingt sein müssen, aber die auf jeden Fall für jeden problematisch werden, wenn das nicht funktioniert. Und natürlich auch mit den gesellschaftlichen Funktionen, die Essen hat, mit den sozialen Funktionen, mit der Funktion auch für jeden Einzelnen in seiner Lebensgestaltung spielt Essen eine sehr große Rolle. So dass es dann immer auch naheliegt zu sagen, wenn da irgendwas anders ist oder so, zum Beispiel, wenn Essen eine Funktion übernimmt, zum Beispiel mich zu trösten in bestimmten Zusammenhängen. Sei es, weil ich das als Kind so erfahren habe, dass mir meine Mutter immer einen Schokoriegel gegeben hat, wenn es Probleme gab, oder ich das Gefühl hatte, ich ziehe mich zurück und esse was und das gibt mir dann so eine, also zum Beispiel bin ich gehänselt, gemobbt worden und dann setze ich mich vor den Fernseher, esse irgendwas Süßes, Fettiges und so und dann kommt so eine Art, also vielleicht nicht innere Zufriedenheit im Sinne, mir geht es richtig gut, aber doch so eine Art Kompensation so praktisch darüber so mit rein. Also ich nehme das, ich glaube, man kann psychisch schon sagen, so als Trostpflaster sozusagen. Und das kann sich natürlich dann relativ schnell so verselbstständigen im Sinne auch eines Suchtverhaltens. Also da ist Essen dann wirklich auch nichts anderes wie andere Suchtmittel. Ich kann dann später als Erwachsener dasselbe mit Alkohol machen oder als Jugendlicher mit Zigaretten oder Drogen oder sonst was. Da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten oder sozial etwas angepasst oder über Sport oder so dasselbe erreichen. Aber wo Essen dann eben so eine Funktionalität bekommt. Und das ist bestimmt ein Faktor, der dann mit dazu beiträgt, wie eine Essstörung entsteht. Aber genau zu begründen, es gab lange Zeit theoretische Ansätze, die gesagt haben, man findet bei den meisten, die eine Anorexie haben, auch in der Vergangenheit Missbrauchserfahrungen, sei es seelischer Missbrauch, aber eben auch körperlicher und sexueller Missbrauch. Das hat sich auch nicht so bewahrheitet. Das findet man, aber man findet das nicht signifikant häufiger als bei jemand, der keine Essstörung entwickelt, so, also das war zum Beispiel dann mehr so als die psychoanalytischen Verfahren so ein bisschen die dominanten waren in dem Bereich. Aber wie gesagt, die sind ja mehr so abgelöst worden, auch durch die verhaltenstherapeutischen und tiefenpsychologischen. Also das sagt man heute nicht mehr so, genauso wenig, wie man sagen kann, dass die Eltern, vor allem die Mütter, da so eine wichtige Rolle spielen. Natürlich spielen die eine wichtige Rolle, wie bei allem, aber man ist auch davon weggekommen zu glauben, dass da eine spezielle Beziehungskonstellation vorhanden ist. Also zum Beispiel, dass ein Erziehungsstil, der sehr stark auf Leistung abzielt, sehr stark auf Perfektionismus abzielt, gleichzeitig aber so ein bisschen so eine unterkühlte Art des Umgangs, was Emotionen anbelangt, dass das so ein Erziehungsstil ist, der Essstörung begünstigt, hat man lange Zeit auch so gesagt, würde man heute auch nicht mehr so sagen. Weil, wie gesagt, das sind oft so Sachen, die kann man zwar rückwirkend beobachten, wenn jemand eine Essstörung hat, aber da beobachtet man natürlich auch Sachen, die man quasi beobachten will, weil man ja schon sieht, jemand ist krank und dann natürlich vermutet, da muss ja dann was schiefgelaufen sein. Und eine Zeit lang war es halt mal sehr en vogue, immer zu vermuten, da muss ja dann was in der Erziehung, in der Kindheit und so weiter schiefgelaufen sein. Und dann sucht man halt danach und findet natürlich dann auch was. Und das ist bei den, das von Therapeutenseite und Therapeutinnenseite so, aber auch von Seite der Betroffenen funktioniert das dann genauso. Aber wie gesagt, andersrum funktioniert es nicht und dann stimmt es eben auch nicht mehr. Wenn es keinen prognostischen Wert sozusagen hat, dann ist es dann ist der Erklärungswert da einfach so nicht gegeben. Und dann ist natürlich eine große Geschichte, die immer wieder diskutiert wurde und wird, die Frage, welche Rolle spielen Schönheitsideale? Und Schönheitsideale sind dann der Punkt, wo man lange versucht hat, auch zu begründen, warum es dann auch diesen krassen Unterschied gibt in der Betroffenheit von Männern und Frauen, von Jungen und Mädchen bei den Essstörungen. Und man da eben ausgemacht hat, dass der Schönheitsdruck und auch der Schlankheitsdruck auf Frauen eben wesentlich größer war und ist, als das bei Männern der Fall ist. Jetzt muss man aber sagen, deshalb kam zum Beispiel dann auch in den letzten 10, 15 Jahren eben diese Meinung auf, dass sich das ändert, weil man gemerkt hat, der Schönheitsdruck auf Männer wird ja auch größer. Und dann hat man automatisch angenommen, da müssten auch Essstörungen bei Männern häufiger werden. Das hat sich aber eben so nicht bewahrheitet. Und auch das zeigt wieder dieses Argument oder die Frage, wie groß ist diese Rolle, die ein Schönheitsideal spielt auf die Entstehung von Essstörungen. Muss man, glaube ich, aus heutiger Sicht sagen, es ist nicht so groß und auch nicht so eindimensional, wie man das lange Zeit vielleicht dachte. Lange Zeit dachte man, alles klar, Twiggy als Model kam irgendwie auf und danach gab es nur noch Superschlankheit als Ideal, wenn Frauen medial dargestellt wurden auf Laufstegen und so weiter. Und dann hat man da eben immer gesagt, und dieser Schlankheitsdruck, der steht in direktem Zusammenhang mit Magersucht. Und da würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, dass das sicherlich eine Rolle spielt, aber in etwas anderer Weise, als man es erstmal so sagt. Es ist nämlich nicht ganz so einfach, mit diesem zu sagen, weil da ein Superschlankheitsideal propagiert wird, deshalb entsteht Magersucht. Sondern es ist vielmehr so, dass man sagen könnte, weil der Druck so groß ist, überhaupt in irgendeiner Weise so einem Ideal zu entsprechen oder überhaupt zu sagen, mein Äußeres muss so und so sein, damit ich sozial angesehen werde, damit ich Freunde, das ist natürlich mit sozialen Medien jetzt noch verstärkt, damit ich irgendwie Likes kriege und so weiter, dass man da so viel daran sozusagen festmacht. Und das hat ja letztlich die Konsequenz, dass man einen relativ niedrigen Selbstwert hat und auch einen relativ niedrigen Körperselbstwert. Das heißt, man hat wenig Vertrauen darin, dass der eigene Körper und das eigene Selbst, so wie man ist, ausreicht, um gut im Leben zu stehen, soziale Kontakte zu haben und so weiter. Sondern man glaubt dann, dass das eben nicht ausreicht und dass man daran was verändern muss. Und wenn eine Veränderung dann erfolgt ist, dann würde das irgendwann so kommen, dass man auch von anderen anerkannt wird und so. Und dann kommt man in diesen Mechanismus sozusagen rein, aber der wird eben ständig getriggert durch dieses geringe Selbstbewusstsein. Nicht sagen zu können, ich bin auch so schon genug. Ich kann dieses oder jenes machen und probieren oder so, aber das ist nicht notwendig, um gemocht zu werden, um mich selber auch annehmen und mögen zu können sozusagen. Und das ist eben ein Punkt, den man dann, wenn man dann Forschung macht, wie wir das auch bei unserem Präventionsprogramm gemacht haben und das eben sich mal anguckt, wie so die Entwicklung auch ist von Selbstwert und Körperselbstwert, kann man eben feststellen, bei Mädchen ist das am Anfang noch nicht so problematisch, geht aber schon vor der Pubertät sozusagen los, dass dieser Selbstwert insbesondere auf den Körper bezogen weniger wird. Und bei Jungen ist das nicht in dem Maße der Fall. Die haben schon erstens mal da einen höheren Körperselbstwert und der wird auch nicht so dann noch weniger über die Pubertät. Auch wenn heutzutage auch Jungen unzufrieden sind mit ihrem Körper. Aber es geht nicht so tief, sage ich mal. Es hängt nicht alles da so dran. Also ganz platt zum Beispiel gesagt, könnte man sagen, ein Junge weiß, glaube ich, immer auch mehr. Man kann auch als Junge, der körperlich überhaupt nicht dem Ideal entspricht, wenn man viel Geld hat oder sonst wie irgendwie es schafft, Anerkennung zu kriegen, dann kann ich auch damit ein toller Typ sein. Und das kann man ja immer und überall praktisch auch so beobachten. Also ich habe jetzt zum Beispiel die letzte Staffel Seven vs. Wild zum Beispiel wieder, wo man ja Leute dann auch sehen kann, jetzt mal so ungeschminkt sozusagen und so. Ja, die einzigen Frauen, die mitgemacht haben, die waren halt schon wieder so eher der Typus von schlanker und so Frau. Bei den Männern war das sehr breit gestreut und da gab es auch welche, denen man angesehen hat, das macht denen einfach mal gar nichts aus, auch mit 50 Kilo Übergewicht Klamotten auszuziehen und sich zu zeigen, wie man ist sozusagen. Da ist kein besonderes Schamgefühl oder zu denken, ja, das geht jetzt aber nicht oder ich würde jetzt auch gern so aussehen wie der. Da sind ja auch Typen dabei, die sind Fitness-Influencer und sind Bodybuilder und so weiter. Also man hat ja alles so nebeneinander. Aber man merkt auch, wenn die den anderen so angucken, da fühlen die sich nicht schlecht deswegen, weil sie einen ganz anderen Körper haben oder so. Und das ist halt bei Frauen in einem sehr viel geringeren Maße nur der Fall, dass sie das in unserer Gesellschaft schaffen und können zu sagen, das macht mir genauso wenig aus. Ich bin, wie ich bin und ich habe ganz andere Qualitäten. Die Jungs wissen ganz genau, Mann, ich bin hier, meine Karriere habe ich aufgebaut, weil ich irgendwie Influencer für irgendwelche Games bin. Da kräht doch kein Hahn danach, da muss ich doch nicht gleichzeitig Supermodel sein, wenn ich den ganzen Tag game sozusagen. Aber bei Frauen sitzt das irgendwie so drin. Da müsste man auch dann noch irgendwie gut aussehen und so weiter, wenn man eigentlich was ganz anderes macht. Und ein Junge weiß, wenn ich Wissenschaftler werde zum Beispiel, da ist das nicht so besonders entscheidend, da erwartet keiner. Und dass ich gleichzeitig auch noch aussehe wie George Clooney, sondern da zählt dann nur meine wissenschaftliche Leistung. Und das ist bei Frauen wesentlich weniger präsent. Schon auch, klar, das ist jetzt, ich rede jetzt natürlich sehr klischee-mäßig so darüber. Aber es ist halt immer, auch im Durchschnitt kann man eben das beobachten, es ist bei Frauen weniger so der Fall. Und da würde ich sagen, ist der Hauptgrund zu sehen, warum sie so viel anfälliger für Essstörungen sind. Und daran würde auch ein anderes Schönheitsideal wenig verändern. Weil nur weil nicht mehr Superschlankheit, sondern irgendwas anderes angesagt ist, kann ich trotzdem genauso weit davon weg sein. Habe ich trotzdem meine Selbstzweifel, weil ich nicht genau so aussehe. Und das ist so eine Erkenntnis, die jetzt gerade so langsam sickert, dass es nicht damit getan ist, das Schönheitsideal irgendwie zu verändern. Sondern ich muss dieses, was es mit dem Selbstwert macht, das Aussehen so eine große Rolle spielt. Und so, das ist das, wo man ran muss und was man verändern müsste.
Das ist ja auch ein ziemlich großes Projekt, wenn man sowas verändern will. Das muss ja, also ich finde es total faszinierend, weil ich mir so denke, ja, wo fängt man denn da an? Also da musst du ja ganz, wenn die ganz klein sind, schon. Also es gibt ja auch immer diese Theorien oder dass Mädchen immer gesagt wird, du siehst so schön aus und Jungs immer gesagt wird, boah, du kannst so schnell rennen.
Ja, genau.
Und dann dann reduziert das Mädchen sich auf, ich muss schön aussehen, und der Junge denkt so, boah, ich bin so krass, ich kann so schnell rennen.
Ja, genau.
Also das ist ja auch, und man, also ich beobachte es ja auch an mir selber, ja. Ich mag halt gerne Kleidung. Wenn ein Mädchen schönes Kleid anhat, dann sage ich, oh, das ist schönes Kleid. Und dann fällt mir ein, oh nein, jetzt trichter ich dem Mädchen gerade ein, dass es sich nur über ihre Aussehen definiert. Ich muss noch irgendwas anderes sagen. Oh, du kannst aber schön malen, oder weiß ich nicht so genau. Aber das ist ja so schwer. Das ist ja so automatisch.
Ja, das ist auch schwer.
Die Jungs haben dann irgendwas mit Flugzeugen an, das gefällt mir nicht.
Ja, es ist auch deswegen schwer, weil es natürlich in verschiedener Weise so stark drin hängt. Einerseits sind das eben so die typischen Klischees, und das ist ein bestimmtes Rollenverständnis, was in unserer Kultur, aber in vielen Kulturen eben so drin hängt. Und da haben sich die Rollen von Männern und Frauen eben in den letzten paar hundert oder tausend Jahren anders entwickelt und oft eben in so eine Richtung entwickelt, dass bei Frauen das Aussehen eine etwas größere Rolle spielt. Oder sie, sagen wir mal, auch in dem, was sie machen konnten und machen können, häufiger darauf angewiesen sind, zum Beispiel bei der Partnerwahl das über Aussehen zu machen und nicht zu sagen, ich verdiene aber 20.000 Euro im Monat und kann dir ein schönes Leben ermöglichen. So, das ist also so gewachsen. Gleichzeitig schwingt aber möglicherweise eben schon auch mit, dass es Unterschiede gibt, die doch auch wieder mehr so auf so einer biologischen Ebene zu liegen scheinen. Da hat man eine Zeit lang gedacht, dass das gar keine Rolle spielt, dass man da beliebig sozusagen zum Beispiel über die Erziehung da einwirken könnte. Es zeichnet sich aber schon jetzt wieder auch so ein bisschen ab, so diese Fragen zum Beispiel, wenn ich jetzt kleine Mädchen und kleine Jungs vor mir habe, für was interessieren die sich? Scheint es schon im Durchschnitt zumindest so zu sein, dass ein Junge leichter dazu neigen würde, zum Beispiel Spielzeug, das in irgendeiner Weise technisch ist, faszinierend zu finden. Während Mädchen eher dazu neigen, Spielzeug, das dazu geeignet ist, soziale Situationen darzustellen und so zu bevorzugen. Und natürlich kommt dann sofort wieder dieses Ding drauf. Jetzt könnte man ja auch sagen, ja gut, dann nimmt das Mädchen halt eine Puppe, der Junge ein Auto. Oder man könnte genauso gut sagen, man gibt trotzdem beiden beides und man kriegt Jungen auch leicht dazu, mit Puppen zu spielen. Genauso wie man Mädchen leicht dazu kriegt, mit Autos zu spielen. Aber man macht dann natürlich sehr schnell aus dieser leichten Präferenz für das eine oder für das andere, dass man dann nur noch das unterstützt und sagt, ja gut, dann kriegst du nicht nur die Puppe, dann kriegst du jetzt diese super dünne Puppe und dann kriegst du jetzt 1000 Kleidchen noch dazu und so weiter. Man könnte ja auch sagen, dann kriegst du jetzt diese Puppe und dann hast du hier einen Raumfahreranzug und einen Bauarbeiterausstattung und so weiter, kannst Forscherin werden und so. Das muss ja dann nicht nur Pferdeprinzessinnen und so diese Richtung sein. Aber so geht es dann, so spielt das dann halt wieder zusammen mit den Rollenklischees.
Das scheint mir gerade, je länger wir darüber reden, desto unlösbarer scheint mir das irgendwie gerade zu sein.
Naja, was heißt unlösbarer? Man kann ja schon auch ein bisschen optimistisch sagen, es tut sich ja da auch was. Vielleicht nicht immer so unmittelbar erkennbar, aber wenn wir heute angucken, was jetzt möglich ist für Mädchen, für Frauen, ohne dass es die ganz große Anstrengung ist, zu sagen, ich mache das jetzt aber, wie das vielleicht noch in den 50er, 60er, 70er Jahren der Fall war, wenn Frauen bestimmte Dinge machen wollten, wo sie dann immer irgendwie exotisch waren und sehr dafür kämpfen mussten, so bestimmte Berufszweige zu gehen oder so. Sie sind heute in bestimmten Berufszweigen vielleicht auch noch exotisch, aber ich glaube, es ist doch sehr viel einfacher geworden und sehr viel normaler geworden, wo nur noch wenige Leute sagen würden, das geht aber gar nicht, weil du eine Frau bist oder so. Deshalb kannst du nicht zum Mond fliegen oder was weiß ich.
Das klingt ja fast so wie, Gleichberechtigung wird Essstörungen reduzieren.
Ja, da muss man, das ist naheliegend und ich würde auch sagen, ja, man muss aber natürlich immer vorsichtig sein, weil man ja gesehen hat, in der Vergangenheit schon so die Einfachparolen stimmen meistens nicht. Man hat ja auch lange gesagt, würde man nicht das superschlanke Ideal haben, dann wäre das mit den Essstörungen passé. So scheint es ja nicht zu sein. Aber ich wäre schon davon überzeugt, Gleichberechtigung als was darauf abzielt, den Selbstwert verbessert zu kriegen, dann würde ich sagen, ja, wenn das darüber erreicht werden kann, dann würde ich sagen, reduziert es Essstörungen. Dann reduziert es auch nicht nur Essstörungen, dann reduziert es auch andere psychische Störungen. Weil ich denke, diese Selbstwertproblematik ist der Kern Punkt von psychischen Störungen generell.
Ja, also bei mir auf jeden Fall. Also bei mir war ja auch die Essstörung, ich habe es ja so zur Selbstwertregulierung genutzt. Also ja, sehr spannend. Vielleicht war das eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, diese Theorie. Wir werden mal weiter beobachten, ob die Gleichberechtigung und damit die, ja, die Verbesserung des Selbstwerts nicht in Zukunft dazu führt, dass es weniger Essstörungen gibt. Das finde ich sehr spannend. Ich hoffe, es ist so.
Ja, das hoffe ich auch, aber laut, wie gesagt, man
dauert
kann
ja nur noch 200 Jahre.
Ja, und damit es vielleicht nicht ganz so lang dauert, kann man ja vielleicht sagen, ich glaube, man kann schon berechtigterweise sagen, auch das Wegnehmen dieser Abhängigkeit von äußerlichen Körpermerkmalen des Selbstwertes, wenn man das etwas reduziert kriegt. Und das ist natürlich dummerweise mit dem Aufkommen von Social Media genau in die andere Richtung gelaufen. Ich glaube, da waren wir schon mal weiter. Da sind wir jetzt wieder mehr an dem Punkt, wo viele glauben, so wie ich mich da präsentiere und äußerlich wirke, dass das Entscheidende wäre. Wenn wir da wieder mehr hinkommen und gucken, was ist eigentlich wirklich hinter einer Person und nicht nur das, was ich davon sehen kann und mit Filtern womöglich noch kaschieren kann und so. Da wären wir da, glaube ich, schon ein bisschen weiter.
Ja, stimmt, diese ganzen Filter, die es überall gibt, die machen es ja auch nicht besser. Eieieiei. Ja, ich bin jetzt etwas nachdenklich, bleibe ich jetzt zurück. Aber mir gefällt der Gedanke mit Gleichberechtigung hat darauf einen Einfluss.
Ja, überhaupt, meine, dass man darauf einen Einfluss haben kann. Also ja, wie gesagt, ja, es ist ja, ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den Selbstwert zu fördern. Aber zu wissen, dass man da so einen Hebel in der Hand hat und dass man dem nicht so ausgeliefert ist, kann man, glaube ich, schon ganz optimistisch sein.
Okay, ich versuche optimistisch zu bleiben. Uwe, vielen Dank. Das war sehr spannend. Ich hätte dir noch 34 weitere Fragen stellen können, aber unsere Zeit ist leider abgelaufen.
Kam mir jetzt auch gar nicht so vor. Ich hätte jetzt auch noch.
Vielleicht können wir irgendwann nochmal eine zweite Folge
machen. Ja, warum nicht?
Je nachdem, wie sich das weiterentwickelt.
Genau.
Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich lade dich sehr gerne nochmal ein. Es hat mich sehr gefreut und wir hören uns wieder. Und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, wenn ihr Fragen, Feedback, Kritik oder gute Wünsche habt, dann schickt sie uns an podcast@f-50.app. Wir freuen uns wie immer über eure Post. Und Uwe, möchtest du noch ein letztes Wort sagen?
Oh, ich habe schon so viele letzte Worte jetzt gesagt.
Okay,
ja, also wie gesagt, ich kann es ja nochmal sagen, ich glaube, das ist etwas untergegangen. Also vielen Dank für deine Einladung für diesen Podcast und dass ich hier dabei sein konnte und in so einem Art Rundumschlag auch über dieses Thema zu unterhalten. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Das freut mich. Dann würde ich sagen, bis demnächst und viel Spaß beim Zuhören. Ciao, ciao.